wir das Wort nicht finden. Ja. Ich möchte die Familie noch besonders begrüßen von Donna Bauers, die da ist. Ich finde es schön, dass ich euch heute Morgen abpredigen darf. Ich finde das speziell cool, dass ihr zu dem Tag da seid und der Edwin ehrt mit euch im Dasein. Sehr schön sind ihr gekommen. Und von dem her ist mir es auch ein Vergnügen, zu predigen, weil ich weiss, was Gott im Leben von Edwin hat, alles reingelegt. Wir sind in einer Reihe. Wir sind durch den Römerbrief gegangen. Und wir sind, mit mir sind wir das letzte Mal im zweiten Teil vom Kapitel 8 angekommen. Und was der Paulus immer wieder gemacht hat im Römerbrief, er hat die zwei grossen Lebensprobleme oder die zwei Lebensweisen, die es gibt, hat er immer wieder einander gegenübergestellt. Nämlich ein Leben ohne Gott und ein Leben mit Gott. Und was das eine bedeutet und verfolgt hat und was andere bedeutet und was es für Folgen hat. Und er hat das immer wieder wiederholt und wiederholt, damit es wirklich uns klar ist. Und er macht das auch durch den ganzen Römer 8, obwohl er dort ein neues Kapitel aufschlägt und sagt, es geht um ein neues Leben jetzt. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und das Alte ist vorbei, es ist alles neu geworden, es ist etwas ganz Neues entstanden. Und wir haben den Heiligen Geist in unserem Leben, der uns hilft, das neue Leben zu leben. Und im zweiten Teil von dem 8. Kapitel macht er jetzt in seiner Wiederholung, Leute, glaubet, ihr seid neu geboren. Glaubet, euch ist vergeben. Glaubet daran, dass der Heilige Geist mit euch ist. Glaubet daran, dass ihr eben mit Jesus zusammen seid. Macht er den Link und sagt, wenn wir all das geschenkt bekommen haben, alles Gute, dürfen wir nicht vergessen, der Alltag geht weiter und wir leiden auch mit Christus. Und ich habe das letzte Mal gesagt, woher oder um was für eine Art von Leiden dass es geht, das Leiden am Leben. Und ich muss den Link machen zum letzten Sonntag, damit wir jetzt den Teil von dem Römer 8 auch in den Zusammenhang bringen können. Weil der Paulus geht von dort aus, ihr habt ein neues Leben, ihr seid Miterben Christi, ihr seid aber auch Miterben, neben den ganzen Schätzen und der Herrlichkeit, Miterben vom Leiden. Wir werden nicht aus dieser Welt einfach rausbeamen, nur weil wir gläubig geworden sind oder eine Beziehung zu Gott haben gefunden. Und jetzt geht er in dem Gedanken weiter. Der Textabschnitt, der jetzt kommt, der ist geschrieben aus einem realen Lebensalltag von einem Christen. Und er wiederholt, was wesentlich ist für so einen Lebensalltag, der Leiden beinhalten kann. Ich habe in dem ganzen Abschnitt von Römer 8, 28 bis 39, wo ich jetzt mit euch durchgehe, habe ich mindestens 8 Zusagen gefunden von der Liebe Gottes zu uns. Und es gibt fast gar nichts Wichtiges als das, was wir wissen müssen, dass Gott uns liebt. Es gibt fast gar nichts Wichtigeres. Und ich lese mal ab Vers 28 an, dort schreibt der Paulus Folgendes. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Er wiederholt schon wieder die vorgehenden Kapitel, damit es wirklich sitzt. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Der erste Satz, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. So, ich weiß nicht, alles dient zu unserem Besten, sagt mir so schön. Und es macht alles Sinn und es kommt alles gut. Hört man ja immer wieder. Also Ganz ehrlich, etwa die nerven ich mich ein bisschen. Vor allem, wenn ich so in einem guten Film drin sitze, in so einem Hollywood-Schinken, ich sage bewusst Hollywood-Schinken, es fällt mir auf, wie dann immer, also sorry, dass ich ein bisschen das jetzt ins Bild hineinbringe, aber da gibt es so Szenen, wo alles auf Spitze, auf Knopf ist, wo vielleicht einer sogar mit einem halb abgetrennten Arm und zerfetztem Körper im Grab liegt und der andere sagt ihm, es wird alles gut. Da komme ich fast Vögel über. Also ich weiss ja, was das soll. Oder? Man soll ja die Leute trösten. Man soll ihnen ja Mut zusprechen. Es hilft nichts, wenn man sagt, oh mein Gott, es ist alles verloren. Aber trotzdem, es gibt für die meisten solchen Aussagen praktisch nie eine Grundlage. Weil niemand weiss, wie es wirklich rauskommt. Niemand weiss, ob irgendetwas gelöst wird. Man ist nicht sicher, was das Leben bringt. Man kann doch nicht einfach ständig sagen, es kommt schon alles gut. Also du musst einen Grund haben dafür, dass du das kannst sagen. Und der Paulus hat einen Grund dafür, dass du das kannst sagen. Der Paulus hat einen Grund dafür, dass sie das hineinschreiben unter der Führung vom Heiligen Geist. Das muss ein Fundament haben, dass wir als Christen können sagen, es kommt alles gut. Wir haben das Fundament und der Paulus tut es richtig aufzählen. Hey, Gott hat uns auserwählt. Darum kommt alles gut. Gott hat uns bestimmt, mit ihm ewig zusammen zu sein. Darum kommt alles gut. Gott hat uns berufen. Hat uns eine Bestimmung gegeben, hat uns berufen und er hat uns gerecht gemacht. Darum kommt alles gut. Und Gott hat uns Anteil von seiner Herrlichkeit gegeben. Darum kommt alles gut. Und das alles hat er aus Liebe gemacht. Also weil Gott etwas gemacht hat. Weil Gott aktiv ist worden. Nicht weil er aus irgendeiner emotionalen Gefühlsduselei uns gern hat, kommt alles gut. Sondern weil er etwas ausgelöst hat, was fundamental ist und immer und ewig verhebt, kommt es immer für die, die ihn gerne haben, gut. Es ist nicht ins Blaue raus gesagt, es kommt gut. Es hat das Fundament und das hat Gott geschaffen. Und wenn Gott etwas schafft, dann hat es ewig Bestand. Und wenn Gott etwas anfängt, dann beendet er es auch. Das ist unser Gott. Der gibt uns ein Fundament, dass wir einander können sagen, und das kommt gut. Sag mal deinem Nachbarn, und das kommt gut. Weil Gott dich liebt, es kommt gut. Der Abschnitt gibt mir so viel. Also, der sagt mir, der ganze Abschnitt bis zum 39. Vers, wir gehen durch sie durch. Das sagt mir andauernd, hey, nichts, was dir ist geschenkt wurde, nichts, was dir verheißen ist worden, nichts, was versprochen ist, nichts, was du hast mit Jesus bekommen, mit deinem Glauben, der ist Zugang geschaffen worden, kann dir jemals wieder gestohlen werden. Nichts davon kann dir jemals geraubt werden. Und die erste dicke Zusage, die ich sehe, die ist natürlich da die, dass Gott für uns ist. Und ich finde die im Vers 31 zum Beispiel, 31 und 32, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Der Paulus, wie gesagt, ich rede von diesen Situationen, wo der Paulus vor Augen hat, Christen sind unfassbar gesegnet, mit der Herrlichkeit beschenkt, aber sie erleben ihren Alltag auch als leidvoll zum Teil. Und jetzt sagt er dort drin, das passiert doch mitten im Leid. Das passiert uns allen natürlicherweise. Wir fangen an von grübeln. Wir fangen an von Hirnen. Warum ist das? Warum passiert mir das? Also, Christina letzte Sonntag hat ihrem Zeugnis erzählt, ihr müsst das nachschauen in ihrem Interview. Sie hat das nicht gemacht bei der Diagnose Brustkrebs. Sie hat nicht grübelt. Es gibt natürlich andere unter uns, die grübeln nicht. Das sind wirklich sehr gesegnete Menschen. Ich bin ein Grübler. Und ich muss mir bewusst machen, in so Momenten, wenn ich anfange zu grübeln, warum und was und wieso, dass mich das trifft oder ich das muss erleben, dann muss ich echt jemanden aufstehen und gegen die Fragen ankämpfen. Straft mich Gott oder habe ich etwas falsch gemacht oder liebt er mich nicht mehr? Ich weiss nicht, wie es anderen geht. Aber das braucht ein Training, dass du mit dem kannst umgehen. Und diese Verse erklären, wie Gott zu euch steht, wenn wir in einem Leid innen das erleben müssen. Er sagt, ich bin für dich. Ich bin für dich. Gott ist für dich. Das ist seine erste Liebeszusage. Ich bin für dich. Und weil ich für dich bin, habe ich meinen Sohn für dich gegeben. Du würdest dein Allerliebste, und das ist der Sohn Gottes, du würdest dein Allerliebste nicht für etwas geben, das für dich nicht von Bedeutung ist, wertlos ist oder das du nicht schätzt, das für dich nicht einzigartig und so wertvoll ist, dass du dein Kostbarste für es gibst. Oder? Niemand verschenkt seine besten Juwelen irgendjemandem einfach so. Es gibt keinen grösseren Beweis von Gott, dass er für uns ist, dass er seinen Sohn für uns verschenkt hat. Und es gibt niemanden, der uns im Leid dermassen beistehen kann. Es gibt niemanden Mächtigeres und es gibt niemanden Mitfühlenderes, niemanden Empathischeres als der, wo das schlimmste Leid ist gegangen, wo man sich nur vorstellen kann, Jesus am Kreuz, beladen mit der Schuld der ganzen Welt und verstoßen vom Vater im Himmel. Wir haben niemanden, der uns besser beistehen kann. Gott ist für uns. Die zweite Zusicherung von der Liebe Gottes wird sichtbar in den Versen 29 und 33. Da heisst es, denn Gott hat sie, also uns, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Gott hat uns gewählt. Und das Spannende ist, er hat uns gewählt, bevor wir etwas sind gewesen. Erinnert ihr euch an Kapitel 2, 1, 2, 3, wo eigentlich klarer sagt, was der Zustand ist von uns Menschen ohne Beziehung zu Gott? Sagen wir es mal so, Drecksäck, Hundsgemeine, Hinterlistige, Wortbrüchige, fiese Lügner, Diebe und Betrüger sind wir. Das ist, sorry, aber das ist die Definition von der Bibel. Das ist die Definition vom Römer. Kapitel 1 ab 18, Kapitel 2. Und in das hinein hat Gott gesagt, ich wähle dich. Ich habe dich gewählt. Bevor du etwas geleistet hast, bevor du etwas bedeutungsvoll bist, bevor du mich geliebt hast, bevor du mir nachgefolgt hast, habe ich dich gewählt. So gross ist die Liebe von Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich etwa dir unbegabt, schlecht oder sündig oder unfähig, ja, Gott wirklich entsprechend gern zu haben oder nachher zu folgen oder irgendetwas zu leisten in seinem Reich. Aber Gott kommt genau in das Denken hinein und sagt, ich habe dich aus Liebe erwählt. Gott wählt nicht weg Fähigkeiten. Gott wählt aus Liebe. Und er liebt jeden. Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben und hat damit die Arme für alle Menschen ausbreitet. Er hat sich für alle kreuzigen lassen. Sein Blut ist für alle geflossen. Gott möchte alle bei sich haben. Nur nicht alle wählen Jesus. Darum gibt es Gerettete und Verlorene weiterhin. Ohne Gott, mit Gott, Menschen unterwegs sind, weil ein Teil Gott wählt und ein Teil ihn nicht wählt. Ich glaube, da mache ich einen kurzen Einschub. Edwin, ich muss das kurz für das Geburtstagskind. Weißt du, es war witzig, wenn man mit einem 80-Jährigen wie mit einem Kind redet, also das Geburtstagskind. Wenn jemand 80 wird, und da davon, ich weiss nicht, wie viele Jahre bist du Jesus nachgefolgt? 70. Ich weiss nicht, wenn du dein Leben Jesus hast gegeben, mit 10 oder keine Ahnung, aber wenn es 70 Jahre sind, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn man sieht, wie ein Mensch ist gesegnet wurde über Jahrzehnte, wie ein Mensch, der alles Leid hat durchgemacht, was er hat müssen durchmachen, das Leben erlebt hat, wie es war. Und es war nicht viel anders als das von den meisten anderen auch, mit Aufs und Ab, wie der Ruck gerade gesagt hat. Wenn so ein Mensch am Ende von seinem 80. oder 79. Lebensjahr da steht und keine Bitterkeit in sich hat, das spüre ich beim Edwin immer, wenn keine Bitterkeit und keine Wut und kein Zorn und kein Rachegefühl um sind, wenn er sich gesegnet fühlt und wenn er sagt, Gott ist gut zu mir gewesen, Gott ist zu mir gestanden. Wenn ich so einen Mensch sehe, sage ich mir, wow, das ist ein Vorbild für mich, wie Gott sein Wort haltet. Dass das nicht einfach nur bloße Worte sind, schöne Worte sind, sondern sie haben Fleisch am Knochen. Sie kriegen Form im Bild von einer Person wie einem Edwin. Da sehe ich, dass Gott das einlöst, was er sagt. Dazu steht und treu ist. Und das ermutigt mich. Ich meine, ich gehe jetzt auf die 60 zu, aber kurz davor, oder? Wow, ich kann mich darauf freuen. Gott steht zu mir, auch wenn ich so alt werde wie du. Das musste ich sagen. Die dritte, vierte und fünfte Zusicherung von der Liebe Gottes, die gehört wie in einem Block zusammengefasst, wo der Paulus nochmal davon redet. So, also wenn jetzt noch irgendjemand kommt und dich vor Gericht zerren will, dann sage ich dir nochmal, es hat kein Argument vor Gericht eine Chance. Habe ich da, ja. Im Römer 8, Vers 33 und 34 sagt der Paulus, wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das ist eine Wiederholung von dem Thema, was uns immer begleitet im Leben. Es gibt mindestens 3 Personen, die uns während unserem Leben ständig könnten anklagen. Die eine Person ist der Teufel. Die Bibel sagt in Offenbarung 12, 10, dass der Teufel der ist, der Kinder Gottes ständig versucht zu verklagen. Gott anschwärzen, Gott rätschen, Gott sagen, du, er hat im Fall, hast du gesehen, sie hat. So treu ist sie nicht, oder? Und so. Dann gibt es eine zweite Person, die uns immer wieder anklagt im Verlauf von meinem Leben. Mir selber. Hast du das wieder schlecht gemacht? Hast du es wieder nicht hergebracht? Du bist doch ein Pumpi und du hast es vorgenommen. Und du weißt genau, wie du sollst. Und dann gibt es noch eine dritte Person. Die rundherum. Und ich sage es jetzt so. Die Christen, die kommen und sagen, ja, aber ein bisschen frömmer könnte es schon noch sein, oder? Macht das ein rechter Christ? Oder ob sie jetzt Hand und Fuß hat oder nicht. Aber das Gesetz sagt doch, man sollte doch, oder? Die gibt es auch, die Gruppe. Aber der Paulus sagt, hey, egal, wer dich anklagt, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Die Anklage, die verschwindet gerade. Die ist gerade gelöscht. Warum? Weil jede Anklagemöglichkeit, die dich als Person antastet, deine Identität könnte beschädigen, ist beendet, weil die ganze Anklage jemand anders auf sich genommen hat und er hat Konsequenzen, er hat den Urteilsspruch, alles auf sich genommen, damit du immer einen Freispruch hast. Nicht, weil du perfekt würdest können leben, nicht, weil du fehlerlos bist und nie etwas Böses könntest denken, sondern weil Jesus und der Vater und der Heilige Geist dich gern haben und zusammen das beschlossen haben, wir setzen das um. Und weil Gott das für dich erfüllt hat. Was Jesus an Perfektion hat gelebt, überträgt den Glauben an ihn auf uns. So ein gescheiter Satz. Den muss ich ein paar Mal wiederholen. Also wenn du eine Übertragung willst von Segen, wenn du eine Übertragung willst von Gnade, wenn du eine Übertragung willst von Gerechtigkeit, vom gerechtesten und gnadenvollsten und gesegnetsten, dann auch der Glaube an Jesus, dann überträgt sich alles, was mit ihm im Zusammenhang ist, an Herrlichkeit und Gnade und Barmherzigkeit, überträgt sich auf dich. Glaube überträgt vom Himmel, von dieser perfekten Person Jesus, auf dich, was er ist. Und darum lautet die vierte Zusage immer Freispruch. Wir können uns der Liebe Gottes sicher sein, weil bei jedem Anklageversuch das Urteil schon ist gesprochen wurde. Also das heisst, die Antwort kommt, wir könnten es uns so vorstellen, Gott sagt, ja, ist so. Ja, ist schuldig gewesen. Ja, hat sogar bekannt, hat sogar ein Schuldigeständnis gemacht. Hat sogar wirklich da vor Gericht hat er es zugegeben und gesagt, ja, ich bin schuldig. Aber mein Sohn hat das Urteil auf sich genommen und Konsequenzen. Weil ein anderer die Verantwortung auf sich genommen hat, bist du freigesprochen. Und die fünfte Zusicherung ist eine interessante, die könnte man recht ausbauen, aber ich halte mich kürzer. Jesus ist unser Anwalt und tritt für uns ein. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Früher, wo wir noch keine Beziehung zu Gott hatten, wo wir noch nie an Jesus geglaubt haben, was haben wir dort gebraucht? Dort haben wir einen Retter gebraucht. Einen Erlöser von diesem Zustand. Ein Erlöser und ein Retter von der Sünde und der Macht von der Sünde. Könnt ihr euch erinnern? Und wenn du Christ wirst, dann ist die Rettung geschehen und du bist erlöst worden, so brauchst du keinen Erlöser mehr. Sondern jetzt, wenn ein Ankläger kommt, brauchst du einen Anwalt, der für dich redet. Vor Gericht. Und der alles entkräftet. Du musst nicht mehr diskutieren, es ist vorbei. Du kannst stumm da sitzen und sagen, Jesus erledigt das für mich. Er redet von Gott für mich. Und nicht nur mit Wort, sein ganzes Leben und sein Sterben und sein Auferstehen redet für mich. Jesus steht immer dort und sagt, ich habe für ihn gezahlt, ich habe für seine Strafe auf mich genommen. Es gibt keinen Anspruch mehr auf sie. Und dann kommen wir zu den Zusicherungen 6, 7 und 8. Ja. Edwin, ein Crescendo, oder? Würde man jetzt sagen, in der Musik, weiss irgendjemand, was ein Crescendo ist? Das ist so ein Höhepunkt, könnte man sagen. Ein so fulminanter Gipfel von einem Song. So, wo alle Bläser, Trommler, Tröter, Gitarrenspieler, Sänger Vollgas geben. Und wo du so alle Register ziehst und alles tätscht miteinander nochmal richtig rein. Dass wirklich jeder gehört wird und niemand vergessen geht. Und der Dirigent in der Regel, oder? Wir hört, nicht so wie ich, also, fuchtet und, damit auch jeder merkt, es muss aber Stoff geben. Und dann tschädert. Und der Paulus macht das in den Versen 35 bis 39, so im Sinn von, haben wir irgendetwas vergessen? Soll ich noch irgendwie diskutieren? Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Eine rhetorische Frage. Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, will Ja, das ist die Realität. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Und jetzt kommt der Gipfel vom Crescendo, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und werden wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den Tiefsten des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Also mehr wiederholen kann man es jetzt nicht. Jetzt, wo klar ist, was alles gerichtlich könnte noch diskutiert werden, es ist erledigt. Jetzt, wo klar ist, wir sind... Gott ist für uns, Gott hat uns erwählt, Gott hat uns bestimmt. Einfach alles andere noch, wo irgendwie könnte kommen, sagt der Paulus, soll jetzt bitte still sein. Irgendwie erinnert es mich an die Fragerei von kleinen Kindern. Der Salomo ist vorher umeinander gelaufen, vierjährig, dann wird er hat gesagt, ich werde fünf in diesem Sommer. Aber irgendwie ist es, wir wären immer noch drei, aber es ist ja egal. Was die Kinder so ab drei für eine Eigenschaft haben, ist Folgendes. Die fragen immer, wieso? Warum? Und wenn eine Erklärung ist, du kannst eine fünfmal erklären, sie fragen immer noch 60 Mal und ein 70 Mal und ein 80 Mal. Aber warum, Papi? Warum? Woher kommen die Kinder? Wie geht das? Warum haben die Männer auch Brustwarzen? Und all so Zeug. Die fragen dir Löcher im Bauch. Und du kannst es zeichnen, du kannst es vorführen, du kannst es mathematisch erklären. Sie kommen noch mal. Wie geht das? Du bist fast kirre dabei. Und mich denkst, ein hinkender Vergleich wie immer. Mich kommt es fast so vor, wie wenn der Paulus euch spiegelt. Im Verlauf so einem Alltagschristenleben. Fragen wir doch immer wieder, aber warum genau? Und wieso? Und weshalb? Und muss das jetzt sein? Und wie könnte das jetzt nicht anders werden? Gott könnte man nicht noch mal darüber diskutieren. Warum trifft es mich? Also in das Innen, er zieht alles für. Und er möchte einfach unser Inneres kämpfen, um zur Beruhigung zu bringen. Und sagen, es ist gut, nichts. Ich sage es einfach nochmal, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wirklich nichts. Kein Leid will sagen, Gott liebt dich nicht. Keine andere Macht soll dir das einreden können. Weder Zeit noch Raum soll dir das können stellen, Gott liebt dich. Selbst, dass du eines Tages musst, und es müssen wir alle sterben, soll dir nicht den Eindruck können vermitteln, soll nicht können an dem gnagen und das untergraben, dass Gott dich liebt. Und er sagt eigentlich, der ganze Abschnitt ist völlig Jesus-zentriert. Er sagt, wer Jesus ist und was er da hat. Und er sagt eigentlich da damit auch gleichzeitig, schau auf Jesus. Schau jedes Mal auf ihn. Wenn du nach der Liebe Gottes suchst, in deinem Kämpfen, schau auf Jesus, was er dir gegeben hat und was er dir geschenkt hat. Wenn du nach der Liebe Gottes in deinem Kampf suchst, in ihm findest du die Liebe Gottes zu dir. Wenn du versagt hast in der Nachfolge, in Jesus findest du Vergebung und Wiederherstellung. Und wenn du dich fragst, schaffe ich den Rest vom Weg auch noch? Schau auf Jesus, er wird dich tragen, er ist deine Stärke, er wird dich zum Ziel bringen. Schau auf ihn. Und Leute, das da, dieser Abschnitt, ist nicht einfach nur ein emotionaler Abschnitt, wo man am Schluss kann sagen kann, schön haben wir darüber geredet, Gott liebt uns, Halleluja. Hat doch gut da. Hey, das sind Kampfesversen. Ich habe es zusammengefasst und das ist die Aufgabe für die nächste Woche. Für euch. Diese Aussagen hebst du deinen Zweifeln und deinen Ängsten und deinen Gedanken entgegen. Wenn du mitmachst, ist natürlich freiwillig. Aber es wäre noch eine gute Option. Jedes Mal, wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, sagst du das. Gott ist für mich, Gott hat mich erwählt, Gott meint, das stimmt, Gott hat mich freigesprochen, Gott ist mir auch. Könnten wir das gerne mal probieren? Darf ich das verlangen von freiheitsliebenden Schweizern, die nicht gerne sich rumkommandieren lassen? Könnten wir das mal probieren? Gott ist für mich. Gott hat mich erwählt. Gott hat mich dazu bestimmt, zu ihm zu gehören für ewig. Ich bin freigesprochen. Ich bin gerecht gemacht. Jesus ist mein Anwalt. Das ist deine Aufgabe für die nächste Woche, dass du dir das jedes Mal, wenn du anfängst zu zweifeln und kämpfen, weil ich irgendetwas tief triggert oder wehtut, halt das dem entgegen, wo dir die Liebe Gottes absprechen und rauben. Sprich das laut aus. Also es wird dein Leben prägen. Es wird etwas auslösen. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Freude dabei beim Wiederholen. Amen.